Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Futsal Liga West, 11. Spieltag. Wir blicken zurück hier am Futsal Dienstag auf meinsportpodcast.de im Rahmen von Sportplatz. Mein Name ist Malte Asmus und natürlich unser Experte ist auch mit dabei, Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin, Heinz-Peter.
Ich grüße dich, Malte.
An diesem Spieltag ist wieder einiges passiert im Westen in der Futsal Liga West. Es gibt nämlich einen neuen Tabellenführer, weil der alte Tabellenführer zum zweiten Mal in Folge gepatzt hat. Gleich dazu mehr. Vorher schauen wir auf das Duell zwischen dem FC Schwerte, dem Tabellenletzten, dem punktlosen Tabellenletzten. Der war zu Hause im Einsatz und empfing den UFC Münster. Und die Münsteraner, die brauchen ja jeden Punkt, um sich weiter über dem Strich zu halten. Und im Duell in Schwerte, da ist das auch gelungen. Mit 8:2 siegt der UFC Münster, Heinz-Peter, und feiert endlich mal wieder ein souveränes Erfolgserlebnis aus der Sicht der Münsteraner.
Ja, das war auch enorm wichtig. Ich denke, in Münster haben jetzt alle erkannt, was die Stunde geschlagen hat. Wenn man jetzt keine Punkte einsammelt und vor allem nicht gegen einen Gegner, der FC Schwerte heißt, die wiederum einen guten Fight abgeliefert haben in diesem Spiel, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Aber trotz allem ist der FC Schwerte ein Gegner, den muss man schlagen, die 3 Punkte muss man einfahren. Das hat Münster dann auch gemacht. Sie waren mit einem großen Kader angereist, 14 Spieler waren dabei. Coach Milani hat also die Truppe beisammen gehabt, hat jetzt schon mal ein bisschen Zeit gehabt, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Und das hat sich vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann auch im Ergebnis wieder gespiegelt. Erste Halbzeit, Schwerte geht 1-0 in Führung. Die Münsteraner schießen durch Holling in der 19. Minute das 1-2, also gehen mit einer knappen Pausenführung nur in die Halbzeit. Und Holling macht dann auch in der 22. Minute das 1-4 mittlerweile. Und da war dann quasi der Deckel drauf, denke ich. Da haben die Münsteraner auf jeden Fall nichts mehr anbrennen lassen, was das Ergebnis angeht. Die haben dann innerhalb von 10 Minuten auf 1-7 erhöht. Und ja, dann war das Ding eben auch gelaufen. Thiemann hat, wenn man mal wirklich einen Spieler rausgreifen möchte, sicherlich, was die reine Statistik angeht, die beste Quote abgeliefert. 3 Assists und 1 Tor. Und die Punkte können sie wirklich sehr gut gebrauchen, wie du gerade schon sagst. Und wie ich gerade auch schon zum FC Schwerte sagte, sie haben wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wie gerade auch schon erwähnt. Die schenken nichts ab, aber trotz allem wird es nichts mehr werden mit dem Klassenerhalt. Aber dennoch, ich finde es gut, der FC Schwerte hat sich stabilisiert. Die Spielen sind nicht mehr der Gegner aus der Hinrunde. Und das musste letzte Woche auch schon Düsseldorf erfahren. In diesem Fall auch Münster, auch wenn sie dieses Spiel wieder verloren haben. Ich bin mir sicher, dass der FC Schwerte in dieser Saison, ja, den ein oder anderen Punkt durchaus noch holt. Und vielleicht im Abstiegskampf sogar noch das Zünglein an der Waage spielen kann.
Schauen wir mal im weiteren Verlauf der Saison natürlich ganz genau hin zum FC Schwerte. Und jetzt schauen wir hin zum PCF Mülheim. Der war auswärts bei den Black Panthers in Bielefeld zu Gast und verlor dort mit 0-10. Und auch dieses Spiel war natürlich wichtig für den Abstiegskampf, für die Mülheimer dann eben mit negativem Ergebnis. Am Ende, sie bleiben auf Platz 8, liegen bei 11 Punkten. Damit, nachdem die Münsteraner gewonnen haben, sind sie jetzt schon 3 Punkte vom rettenden Ufer weg. Und die Black Panthers, die schielen wieder langsam so ein bisschen nach oben. Gewannen also mit 10-0. Wir hören die Beteiligten. Wir hören Raul de Acevedo für die Black Panthers. Und wir hören natürlich auch Johannes Karamitsos für den PCF Mülheim.
Ja, wir haben uns tatsächlich vor dem Spiel früher getroffen zum Trainieren. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte gewesen, dass diese Mannschaft zumindest mit den Top 8, also mit der Mannschaft, die wir Samstag zur Verfügung hatten, trainieren durften. Und hat sich natürlich direkt im Spiel gezeigt, also was man alles aus dieser Mannschaft rausholen kann. Das ist, war positiv überrascht und bin auch ganz stolz auf die Leistung. Ich bin stolz, dass die Jungs einfach tatsächlich alles umgesetzt haben, was ich halt sehen wollte. Da war Laufbereitschaft, da war Teamgeist, defensive Arbeit war perfekt. Die war tatsächlich perfekt, ohne natürlich, ich möchte jetzt nicht den Gegner schlecht reden, weil ich finde, dass Mülheim eine sehr gute, organisierte Mannschaft ist. Da wird eine gute Arbeit geleistet. Der Trainer macht das schon richtig gut. Wir haben einen großen Respekt vor der Mannschaft gehabt. Ich habe auch mitbekommen, dass es halt im Hinspiel das Spiel auf Augenhöhe war. Gut, diesmal hatte Mülheim nicht viel entgegenzusetzen. Ich glaube, nach 6 oder 7-0 haben die da irgendwie auf Flying Goalie umgestellt. Ob das dann noch Sinn macht, bei 7-0 noch auf Flying umzusetzen, 10 Minuten vor Ende, das hat uns natürlich in die Karten gespielt, weil wir genau das trainiert haben. Ja, ich kann nur meiner Mannschaft gratulieren, Glückwünsche überreichen. Ja, liebe Grüße aus Bonn. Alle Spieler haben sich richtig mich total überzeugt. Nadia, Dennis, der neue Zugang, Maxi, Malte, super Fixo. Eigentlich ein aller Spieler, der hat übernimmt richtig eine gute Führung davor. Gut, über Nick und Hakim brauchen wir nicht zu reden. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und vielleicht finden wir noch einen Tag vor den Sennestadt-Spielen, dass wir vielleicht nochmal gemeinsam trainieren können. Und vielleicht sieht es dann besser aus. Vielleicht ist das eine kleine positive Entwicklung, was die Mannschaft halt momentan macht. Ich freue mich für die Jungs. Die waren total euphorisch, dass sie zu Null gespielt haben in der Pause. Die wollten nichts anderes als zu Null spielen. Habe auch gehört, ist mir egal, 2-3-0, Hauptsache zu Null. Und das gönne ich der Mannschaft. Das hat die Mannschaft sich auch verdient, so gar keine Frage. So. Und jetzt schauen wir halt nach vorne.
Ja, wir wussten, dass es für uns in Bielefeld extrem schwierig sein wird heute. Zumal wir auch unseren Kader mit 4 Mann aus unserer zweiten Riege auffüllen mussten, um überhaupt hier antreten zu können. Aber Absagen war keine Option, so sind wir den Weg halt gegangen. Und man hat halt schon gemerkt, dass die Jungs, die teilweise ihr Debüt heute gegeben haben in der Westliga, dass das ein ganz anderes Niveau ist. Dementsprechend werden dann halt kleine Fehler, Unkonzentriertheiten von den Gegnern sofort bestraft. Und das hat Bielefeld sowohl in der ersten Halbzeit auch als in der zweiten Halbzeit dementsprechend gemacht. Zur Halbzeit stand es 4-0. Davon waren 2 solche Gegentore durch diese Passfehler. Und das Freistoßtor war auch dabei. Da haben wir irgendwie die Mauer aufgemacht. So kam es zum 4-0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit das ähnliche Bild. Wir konnten diese Fehler, die einfachen Fehler, nicht abstellen, sodass Bielefeld dann Mitte der zweiten Halbzeit mit 6-0 davongezogen ist und er wusste, das Spiel ist eigentlich gelaufen. Und dann haben wir uns halt entschieden, beziehungsweise ich habe dann entschieden, bestimmte Sachen zu probieren, zu trainieren, zu üben. Und dass die natürlich dann auch in die Hose gehen können, hat man dann gesehen, sodass auch Bielefeld in den letzten 5 Minuten nochmal 4 Tore erzielte, weil wir halt da ein paar Sachen probiert haben für die nächsten Spiele, die anstehen. Und so kam es halt zu dem 10-0. Völlig verdient natürlich für Bielefeld, also ohne Frage. Ja, da brauchen wir uns nicht beschweren. Vom Ergebnis her 10-0 ist natürlich hart, klingt auch hart, wobei das vom Spielverlauf auch gut 10-3 oder 8-4 oder 7-2 ausgegangen hätte können. Aber wir haben in unserer Offensive die Torchancen, die wir kreiert haben, die wir auch hatten, nicht konzentriert zu Ende gespielt. Oder es hat halt ein paar Zentimeter gefehlt, dass einer mal falsch steht und den Fuß hinhält. Aber oder zum anderen auch der Torwart von Bielefeldern, der hat fast eigentlich alles gehalten, was auf sein Tor kam. Und von daher ist es halt schon schade, dass wir uns nicht zumindest mit dem einen oder anderen Tor beglücken konnten, sage ich mal. Im Großen und Ganzen wissen wir, woran es gelegen hat und warum es so zustande kam. Und jetzt heißt es, Spiel abhaken. Jetzt sind noch 7 Spiele vor unserer Brust. Und da gilt es nochmal, die Konzentration hochzuschrauben. Und ich hoffe, dass wir bei den nächsten Spielen, dass ich da all meine Jungs dabei habe, die ich für dieses Unterfangen, Untermauern halt brauche. Und von daher, Bielefeld ist nicht unsere Stadt. 0-0, wie gegen Sendestadt. Aber soll's, so ist es halt und wir machen weiter.
Hans-Peter, du hast die beiden Trainer gehört, beziehungsweise die beiden Verantwortlichen gehört. Wie lautet dein Fazit nach diesem Spiel?
Ja, zum einen der Acevedo und Black Panthers. Das Ganze hat Potenzial für mehr als eine Zweckehe. Das muss man klar sagen. Also ich denke, da passt was zusammen. Und das hat man halt in diesem Spiel eben auch gemerkt. Ich sage jetzt einfach, die Black Panthers Bielefeld haben zum allerersten Mal in der Futsal-Liga West zu Null gespielt. Wir hatten dieses Thema schon mal irgendwann. Und ich glaube schon, also vorstellbar ist es, weil sie schießen halt immer viel, kriegen aber auch meistens ja relativ viele Gegentore. In diesem Fall haben sie eine super Offensivleistung abgeliefert. Und hinten stand die Null. Das ist extrem wichtig, wenn man am Ende Titel gewinnen will. Wir sprachen auch schon mehrfach drüber. Und der Acevedo kann der Mannschaft eben ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die sie vorher so nicht hatte. Und das hat sich in diesem Spiel auf jeden Fall wiedergespiegelt. Und exemplarisch muss man halt einfach mal wieder nennen, Aitan und Droidi, die haben auch den quasi für den Auftakt gesorgt, für die Ouvertüre und ein Droidi dann am Ende für den Schlusspunkt. In der 39. Minute macht er das 10-0, Aitan in der dritten Minute das 1-0. Dazwischen haben die beiden dann noch insgesamt viermal Aitan getroffen, zwei Assists geliefert, ein Droidi vier Assists, zwei Tore. Ich sage jetzt wieder mal sehr viel zu den beiden, aber sie sind nun mal eben die beiden herausragenden Spielerpersönlichkeiten in dieser Mannschaft. Aber auch Dennis Lobitz hat wieder, zumindest was auch die Scorerpunkte angeht, ein gutes Spiel abgeliefert, zwei Tore, zwei Vorlagen. Ohne den Rest der Mannschaft wird das natürlich auch nicht funktionieren. Aber die beiden stechen nun mal heraus. Aitan übrigens jetzt mit 28 Toren führender der Torschützenliste und Droidi mit 27 Toren. Also der ist seinem Mannschaftskameraden schon übelst auf den Fersen. 40 Tore wurden letztes Jahr nicht geknackt durch Aitan. Ich glaube 39 hat er in der letzten Saison gemacht. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr funktionieren kann. Und der PCF Mülheim ist tatsächlich ersatzgeschwächt nach Bielefeld gereist. Ich habe mich gefragt, warum. Ich habe auch Janis gefragt, warum. Ja, es waren Gründe wie Job, Urlaub, Fußball. Ja, das sind alles leider nun mal gute Gründe, um nicht ein Futsalspiel, auch wenn es auf höchstem Niveau in Deutschland ist, zu spielen. Und so führte es dann dazu, dass die Mannschaft eben nur mit einem Rumpfkader in Bielefeld war. Das macht das Ganze, wie du schon sagst, ergebnistechnisch und was auch die Tabellensituation angeht, nicht angenehmer für den PCF. Es macht auch das gute WSV-Spiel vom letzten Wochenende etwas kaputt. Aber der PCF hat die Möglichkeit, jetzt gibt es ja erstmal 3 Wochen Pause, Länderspielpause. Am 9.2., wenn es weitergeht, zu Hause gegen den FC Schwerte 3 wichtige Punkte zu holen. Aber das wird, wie wir gerade auch schon gesagt haben, diesmal nicht ganz so leicht. Und die Black Panthers Bielefeld, die gucken sicherlich voller Vorfreude auf den Februar, denn am 9.2. geht es weiter direkt mit dem Derby gegen den MCH.
Also den MCH haben wir auch später noch in der Sendung hier am heutigen Tag, denn da ist ja einiges passiert. Aber vorher gucken wir gleich nach einer kurzen Pause noch auf das Duell der Bonner Lions gegen die Holzpfostenschwerte. Und das war torreich und auch da gucken wir gleich drauf am Futsal-Dienstag hier auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. Wir schauen in die Futsal-Liga West und schauen auf das Duell der Bonner Lions gegen die Holzpfosten-Schwerte. Ein spannendes Spiel. Am Ende gewinnen die Holzpfosten mit 5-4, waren damit auch die Möglichkeit, weiter oben an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Wir hören den Trainer, wir hören Joel Ahrens.
Es hat sich keiner so sehr geschämt, nach einem Spiel sich zu freuen, weil es wirklich auch unverdient war oder Bonn vielmehr auch den Punkt verdient hatte. Wir haben so alles vermissen lassen, was man eigentlich im Spiel vermissen lassen kann. Also Leidenschaft, Lauffreude und auch so diesen Willen. Und deswegen hast du halt nach 40 Minuten schon eigentlich die Quittung verdient, dass du dann das 4-4 kriegst. Und dass wir dann noch ein Tor schießen, das ist auch wirklich dann einfach nur Glück gewesen. Und das hatten wir, wie gesagt, nicht verdient. Von daher abhaken, das war jetzt dann eben ein dreckiger Sieg für uns. Das nehmen wir natürlich mit. Aber für Bonn tut es uns natürlich auch leid, weil sie ja auch mit um den Abstieg oder Klassenerhalt spielen. Und dann hätten sie auch die Punkte verdient gehabt.
Also Peter, da war Joel der Sieg fast ein bisschen peinlich.
Ja, genau so kann man sagen. Er sagt es ja, also eigentlich haben wir es nicht verdient gehabt, hier 3 Punkte zu holen. Aber gut, wenn du denn die Möglichkeit hast, 8 oder 9 Sekunden vorm Ende das entscheidende Tor zu machen, in diesem Fall war es sogar auch noch ein Eigentor, dann nimmst du das natürlich trotzdem mit. Aber die Bonner haben sich eben, und so sieht er es eben auch, nicht für eine gute Leistung belohnt und die Holzpfosten sind eben nicht für eine schlechte Leistung bestraft worden. Aber gut, es ist nun mal ein Ergebnissport und die Pfosten nehmen die 3 Punkte sicherlich gerne mit. Sie haben was vor, ja. Sie haben was vor in der Form, dass sie sich in dieser Saison stabilisieren möchten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sie möchten sich stabilisieren, sie möchten ihre Mannschaft zusammenbringen, sie möchten Kräfte bündeln, sie möchten, dass die Mannschaft sich einspielt, dass die Mannschaft Erfahrungen sammelt. Und im nächsten Jahr wollen sie eine schlagkräftige Truppe stellen, um das Ziel Bundesliga mitzuspielen. In diesem Fall ist der Klassenerhalt auf jeden Fall schon mal safe, also mit 22 Punkten. Ja, ich spreche von Klassenerhalt, aber es ist dieses Jahr eine sehr enge Futsal Liga West. Mit 22 Punkten sind die Holzpfosten sehr weit von den Abstiegszone entfernt. Aber trotz allem, es ist halt eben sehr eng auch in dieser Liga. Sky würde sagen, die beste Futsal Liga West aller Zeiten. Man hat ja fast das Gefühl, jeder kann jeden schlagen. Da fällt der FC Schwerte vielleicht ein bisschen ab, aber die sind auch stärker geworden jetzt. Und die Bonner haben es auch wieder mal gezeigt, dass sie auch mit den Top-Teams der Liga mithalten können. Haben sich nur eben nicht belohnt. Und man muss leider sagen, wenn man Spiele so verliert, dann steigt man meistens ab. Ein paar Sekunden haben gefehlt zum moralischen Punkt, aber ich bleibe dabei, die Bonner haben weiterhin die Chance, die Klasse zu halten. Jetzt kommen Spiele wie Fortuna, Düsseldorf, Wuppertaler Sportverein und UFC Münster in Folge. Das sind 3 Spiele gegen Gegner, ja, die ja schon, wenn die Bonner ihr volles Potenzial abrufen und wenn sie ihre komplette Truppe auf der Platte haben, durchaus in Reichweite liegen. Das sind 3 Spiele, die man gewinnen kann und die man auch gewinnen muss, wenn es mit dem Klassenerhalt noch was werden soll. Ja, und die Holzpfosten, die sind ziemlich entspannt jetzt, denke ich. Die werden alles mitnehmen, was man kriegen kann und werden gucken, was am Ende in der Tabelle dabei rauskommt. Aber es ist jetzt nicht Pflicht, dass man sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Ich denke, der MCH und trotz der schlechten Phase jetzt und die Kölner sowieso haben da durchaus noch die besten Karten oder die besseren Karten, auch wenn es halt beim MCH gerade nicht so gut läuft. Aber um jetzt auch einen Schlusspunkt unter diese Spielbewertung zu bringen, die Holzpfosten nehmen den Sieg natürlich gerne mit, auch wenn er sehr, 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 sehr glücklich war. Und die Bonner, ich kann nur sagen, Jungs, Kopf hoch, ihr müsst einfach weiterarbeiten. Irgendwann kommt das Erfolgserlebnis, aber es muss auch langsam kommen.
Das muss auf jeden Fall kommen und wir kommen jetzt zu Sennestadt. Du hast es schon angesprochen, ich hatte es auch schon geteased, dass die ihre Tabellenführung los sind. Die haben nämlich jetzt zum 2. Mal in Folge verloren. Mit 2:3 verloren die Sennestädter dann auch, nachdem sie ja in der letzten Woche schon gegen die Holzpfosten verloren haben, auch in Wuppertal. Und wir hören nach dem Spiel natürlich einen glücklichen Trainer der Wuppertaler, Armin Kartani, und einen etwas konsternierten Sebastian Rauch für die Sennestädter.
Ja, uns war klar, dass wir nach der schwachen Leistung letzte Woche gegen Mülheim Reaktion zeigen mussten. Das haben wir auch getan. Mir war im Vorhinein klar, dass wenn wir es schaffen, nicht mehr als 2-3 Tore gegen Sennestadt zu kassieren, wir auf jeden Fall punkten können. Taktisch hatten wir uns gut auf Sennestadt eingestellt. Wir haben Sennestadt den Ball überlassen, haben hinten sehr gut verteidigt, kaum Torchancen zugelassen und gefightet 40 Minuten lang. Und aufgrund der taktischen Leistung und der Aggressivität und der Laufbereitschaft meiner Jungs war es am Ende meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Überragende Spieler auf dem Feld, Sasur und Erkocevic, der dann 20 Sekunden vor Schluss noch den Siegtreffer erzielt. Ich glaube, Sennestadt hat uns wieder mal wie im Hinspiel etwas unterschätzt. Natürlich waren einige Stammkräfte nicht da, nichtsdestotrotz war da einiges an Qualität auf dem Parkett, aber meine Jungs waren einfach heiß, wir haben gekämpft, wir haben diesmal unsere Torchancen genutzt und am Ende verdient 3 Punkte eingefahren, die extrem wichtig für den Klassenerhalt sind.
Leider müssen die Glückwünsche an den Gegner gehen zum Sieg. Also in dieser Hinsicht einen respektvollen Glückwunsch an Armin und seine Wuppertaler Futsaler. Dabei sind wir eigentlich sehr vorfreudig in die Woche gestartet und hatten richtig Lust, uns zu beweisen in Wuppertal. Nur am Mittwoch und Donnerstag kamen dann wieder mehrere Hiobsbotschaften rein. Einerseits Robert Lubitsch, der nicht fit wurde, beziehungsweise nicht gesund wurde rechtzeitig. Weiter Ibo Kalemschi, was aktuell so nochmal ein zusätzliches großes Problem ist bei uns. Er hat Achillessehnenprobleme mittlerweile auch, neben dem Meniskus, den er schon beschädigt hat, beziehungsweise wo Probleme herrschen aktuell, sodass wir jetzt aktuell auch da gar nicht absehen können, wann er wieder einsteigen kann. Und dann noch kurzfristig Hakan Erdem ausgefallen für das Spiel. Ja, und so fehlten uns dann einfach der komplette erste Block, weil Memosch und Vico ja auch noch verletzt sind. Und plus Robert Lubitsch. Das heißt, man hat es langsam merkt man, dass es ein bisschen an die Substanz ging. Aber dennoch haben wir eine Mannschaft auf den Platz gekriegt, ein bisschen zusammengekratzt natürlich mit ein, zwei Spielern, die so jetzt auch noch nicht dabei waren. Und dennoch haben wir absolut konzentriert, fokussiert und auch überlegen gespielt, haben Wuppertal am Anfang in die eigene Hälfte gedrückt, haben einige Einschussmöglichkeiten gehabt, wir laufen allein aufs Tor zu, haben einen Pfostenschuss, kriegen einmal gestochert den Ball nicht über die Linie. Ja, aber dann platzt der Knoten, wir machen das 1-0 und absolut verdient, also hätten auch durchaus ein, zwei Tore mehr sein können bis dahin. Ja, und dann erster Knackpunkt im Spiel. Für eine angebliche Tätigkeit sieht Gabriel Oliveira die rote Karte. Gut, ich möchte das in der Hinsicht unkommentiert lassen, dass ich mir auch geschworen habe, in dieser Saison werde ich keinen Schiedsrichter die Verantwortung geben dafür, dass wir verlieren oder gewinnen, wie auch immer, beziehungsweise dass der Einfluss auf unser Spielergebnis nimmt. Dennoch muss ich sagen, in dieser Szene die ist sehr stark interpretierbar gewesen und damit auch relativ subjektiv. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht nachvollziehbar ist, aber ich würde es aus der Erfahrung sagen, in 7 von 8 Fällen wird hier keine rote Karte gezeigt. Nun gut, unglücklich, in Unterzahl, ohne Gabriel Oliveira dann auch, damit der 6. Spieler und der 6. Leistungsträger raus. Auch dann mussten wir wieder umstellen, hatten dann in Unterzahl erst ganz gut gestanden und haben dann durch einen Stellungsfehler den Ausgleich bekommen. Dann ging es in die Halbzeit 1-1 und dennoch haben wir uns vorgenommen, das Ding weiter zu dominieren und weiter auch mit den 85% oder 80% Ballbesitz, den wir hatten, auch weiter zu spielen, den Gegner weiter in seiner Hälfte zu lassen und mit Geduld die Chancen rauszuspielen. Und dann kamen die Chancen und da machen wir auch das 2-1 und absolut verdient auch vom Spielverlauf. Also Wuppertal hätte sich jetzt nicht beschweren können, wenn wir das Ding gewonnen hätten. Dann 3 Minuten vor Schluss holt Wuppertal den Flying Goalie raus, haben in der Woche darüber gesprochen, haben auch in der Hinsicht trainiert. Nur aufgrund der Ausfälle, die kurzfristigen und also inklusive Gabriel waren es dann ja 3 neue Ausfälle, standen dann Spieler auf dem Platz. Einer, der so das noch nie verteidigt hat und genau der macht dann in dem Moment einen Stellungsfehler beziehungsweise die Abläufe passen nicht. Ja, Wuppertal spielt das auch schön raus und haut uns das Ding zum 2-2 rein. So, gefühlt der 5. Torschuss oder 4. Torschuss maximal, also der auch einigermaßen aufs Tor kommt von Wuppertal und steht 2-2. Hin oder her, ob es jetzt verdient ist oder nicht, das juckt am Ende keinen. Statistik hin oder her, da kannst du 80-90% Ballbesitz haben, du kannst 20-5 Torschüsse haben. Das ist alles scheißegal, wenn es 2-2 steht dann auf einmal. Ja, und dann drücken wir natürlich weiter, wir wollen das Spiel gewinnen. Ja, und dann fangen wir uns 50 Sekunden vor Schluss, weil wir auch das Risiko genommen haben, fangen wir uns einen Konter. Ja, und dann schießen wir das Ding in Pfosten rein und dann liegst du 3-2 hinten 50 Sekunden vor Schluss, haben danach wieder nochmal Druck gemacht. Aber es sollte nicht sein. So verlierst du das Spiel 3-2. trotzdem hast du das Beste gegeben, was ging. Also man kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Unter den Bedingungen, die jetzt aktuell in Sachen Personal bei uns herrschen, war das total gut. Also ich muss sagen, 37 Minuten lang haben wir das Spiel bestimmt. Wir hätten uns mehr belohnen müssen. Wir hatten nach dem 2-1 zwei riesen Einschussmöglichkeiten, sind alleine aufs Tor gelaufen und haben die Dinger nicht gemacht. Aber dann fehlt dann halt auch in einer Mannschaft, die mehr oder weniger zusammengewürfelt ist, dann fehlt dann halt der Mann, der an den langen Pfosten läuft oder mitläuft, um den Querpass zu spielen. In so einer Situation. Ja, und das sind genau die konkreten Dinge, die dann gefehlt haben vor dem Tor. Und da müssen wir jetzt dran arbeiten. Denn wir wissen nicht, ob es in den nächsten Wochen besser wird von der Personalproblematik. Wie gesagt, wir hoffen, dass Robert Lubitsch einsatzfähig ist am nächsten Spiel. Wir haben zum Glück 3 Wochen Pause. Gabriel Oliveira, die rote Karte, wird dann wahrscheinlich auch abgesessen sein, da es halt 3 Wochen Pause sind und das keine Tätigkeit war, die irgendwie, weiß ich nicht was. Also da muss ich mir den Bericht auch nochmal anschauen, aber das war, wenn man so will, ein Witz. Nun gut, wir hoffen, dass wir einigermaßen Spieler wieder genesen und wieder herstellen können. Hakan Erdem wird dann wieder dabei sein, so hoffe ich, dass er sich nicht verletzt bei der Nationalmannschaft. Ja, und dann greifen wir wieder an. Wir wissen, dass wir dominant auftreten. Wir wissen, dass wir mehr vom Spiel haben als der Gegner. Und ja, es muss der Knoten platzen. Ja, dieser berühmte Knoten. Und der wollte gegen Wuppertal noch nicht ganz platzen. Ja, da kam dann auch mal hier und da eine Entscheidung leider dazwischen. Aber wir wissen, es liegt an uns. Wir können selbstbewusst weiterarbeiten. Wir müssen jetzt im letzten Drittel des Spielfeldes auch die Geilheit wieder entwickeln, das Ding reinzuhauen. Und dann schauen wir mal, wie es in 3 Wochen aussieht. Wir sind dennoch optimistisch. Wir haben alles noch in eigener Hand. Ja, und werden alles dafür tun, dass wir uns diese Chance nicht nehmen und werden weiter hart arbeiten jetzt die nächsten Wochen und damit wir dann stärker wieder zurückkommen.
Ja, Hans-Peter, 2 Niederlagen in Folge. Die Gründe hat Sebastian aufgezählt, liegen natürlich auch darin, dass dann eben die Personalknappheit irgendwann mal einschlägt. Er hat es letzte Woche ja auch schon mal angekündigt, aber es ist schon ein Schlag ins Kontor.
Ja, definitiv, aber du kannst eben diese Qualität an Spielern nicht mehr auffangen. Das geht jeder Bundesligamannschaft so, wenn Topspieler verletzt sind und dann auch noch 3 oder 4, dann kriegt noch einer, ein Spieler eine rote Karte, der auch über eine herausragende Qualität verfügt, der jetzt gerade als Neuzugang in der Winterpause gekommen ist. Den verlierst du mitten in so einem Match, schaffst es dann doch noch über Qualität in Führung zu gehen. Aber ja, du kannst es am Ende nicht zu Ende spielen. Sebastian sagt ja auch, WSV spielt damit Flying genauso wie Pfosten es letzte Woche gemacht haben. Ja, und das ist natürlich auch eine andere Art der Verteidigung. Und ja, wenn du da nicht hundertprozentig konzentriert bist und die Passwege zustellst und dich immer wieder verschiebst, ja, dann findet eine Mannschaft, die auch im Flying regelmäßig trainiert oder das Flying regelmäßig trainiert, irgendwann die Lücke, dann schlägt die Unerfahrenheit einfach zu Buche und ja, und dann passiert halt sowas. Mhm. Und ja, genauso wie letzte Woche, da haben sie das 3-4 in der 38. Minute bekommen, jetzt Alan Ekocevic in der 39. Minute das 3-2 gemacht. Ja, da kommt einfach alles zusammen. Also man muss klar sagen, die sind im Moment in der Krise und ich denke, die Pause kommt zu einem perfekten Zeitpunkt. Der ein oder andere der Mannschaft, ich denke, Erdem ist ja auch aus dem Spiel rausgegangen, wenn ich das richtig mitgenommen habe, durch eine Verletzung irgendwie. Aber einfach nur, um sich zu schonen, wird auch die WM-Quali der Nationalmannschaft im Hinterkopf gehabt haben. Insofern, ja, der ein oder andere ist dann auch noch mit höheren Dingen aktuell beschäftigt. Höhere Dinge in Anführungsstrichen, also mit eben der Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch ja ein tolles Ziel, was man als Spieler haben kann. Es geht jetzt nach Georgien, man spielt WM-Quali. Ja, da schiebt man vielleicht so Team im Moment, Mannschaft, Verein, so ein kleines Stückchen nach hinten, wenn so ein Lehrgang oder so eine WM-Quali vor der Tür steht. Ich will, kann er dem da nichts unterstellen, um Gottes Willen. Aber trotz allem muss man auch mal in diese Richtung, glaube ich, gucken. Ja, und dann eben auch die Verletzten, ne? Sösa, Matic, habe ich, glaube ich, richtig in meinem Kopf. Ronaldo hat sich auch verletzt. Einige sind dann auch krank. Ja, wie gesagt, Pause kommt zum perfekten Zeitpunkt. Dann geht es natürlich ins Derby. Es gibt leichtere Spiele für den MCH, auch was die Vergangenheit zeigt. Aber dennoch sollte man die Pause nutzen und das Derby als Chance begreifen. Und der WSV hat eine starke Reaktion auf das Spiel beim PCF Mülheim gezeigt. Ja. Die haben 4 Punkte geholt insgesamt gegen den MCH, haben also den direkten Vergleich gegen den MCH in dieser Saison gewonnen. Das muss man sich mal klar und bewusst vor Augen führen. Dann fragt man sich, warum die haben die nur 15 Punkte insgesamt geholt. Die Frage ist, denke ich, durchaus berechtigt. Aber wenn man auf die Ergebnisse blickt und auf die Spiele blickt, dann haben sie die Punkte halt anderswo liegen lassen. Aber trotz allem, es war ein extrem wichtiger Sieg. Das sind 3 Punkte, die so nicht in der Planung drin waren. Und jetzt geht man einfach mit einem positiven Gefühl in die Pause. Dann kommen die Holzpfosten-Schwerter, dann spielt man im Bonner SC. Da hat man 2 Spiele vor der Brust, da kann man 6 Punkte holen, aber da kann man auch 0 Punkte holen. Also man kann im Grunde genommen alles klar machen, was den Klassenerhalt angeht. Man kann auch weiter und im Keller bleiben. Also extrem wichtige Wochen für den WSV im Februar und auch natürlich für den MCH. Und beide gehen mit unterschiedlichsten Gefühlen in diese Pause rein. Aber trotz allem haben beide die Möglichkeit jetzt in der Pause.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
An den richtigen Schrauben zu drehen.
Stichwort Flying, können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Joel Ahrens von den Holzpfosten Schwerte, der hat die Kritik, die Sebastian Rauch in der letzten Woche an diesem Flying-Goalie-Spiel der Holzpfosten Schwerte geübt hat, dann auch noch mal aufgegriffen und mit Rückbezug auf die letzte Ausgabe Folgendes gesagt.
Ich habe mir aber gerade auch die Show noch mal angehört von letzter Woche und auch Siebers Kritik mit und um unseren Flying-Goalie. Also wir hatten das eigentlich ganz anders auf dem Schirm. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir eigentlich jetzt an einem Punkt stehen, wo wir nur noch die Entwicklung in den Blick nehmen wollen und nicht mehr Platz 1 oder Platz 2. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben wirklich auch wieder viele junge Spieler mit dabei und wollen dann Flying Goalie auch mal ausprobieren gegen einen starken Gegner und in einer Drucksituation. Und ja, dass sich dann so etwas Zählbares daraus entwickelt hat, das hätten wir uns natürlich vorher nie erträumen können.
Hans-Peter, wie beurteilst du die Aussagen von Joel Ahrens jetzt und überhaupt das Spiel mit dem Flying?
Ja, wie schon gesagt, ich kann einfach beides nachvollziehen. Es ist ein probates Mittel. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Aktuell läuft die Handball-Weltmeisterschaft. Genau. Da hat man ja erst den 7. Feldspieler, glaube ich, vor 2 Jahren eingeführt. Gestern vor allen Dingen von den Kroaten gegen Deutschland häufig eingesetzt, um eben auch eine 2-Minuten-Zeitstrafe zu kompensieren. Aber man will dann eben auch Überzahl schaffen, man will die Möglichkeit erhöhen, einfach auch ein Tor zu erzielen. Ja, es ist erlaubt, ne? Es ist erlaubt, es trägt nicht zur Attraktivität des Spiels bei, das finde ich persönlich auch. Ich habe ja schon gesagt, ich wünsche mir lieber einen offenen Schlagabtausch, wo man 4-4 spielt. Da muss man auch, ja, was taktische und spielerische Dinge geht, halt auch mehr leisten letztlich auf der Platte. Aber trotz allem, es ist ein Stilmittel, man kann es trainieren. Ich habe zum Beispiel mal die japanische Nationalmannschaft bei irgendeiner Weltmeisterschaft gesehen. Die haben 40 Minuten quasi nur Flying gespielt. War extrem langweilig anzugucken, aber ich glaube, sie haben das Spiel am Ende gewonnen. Ja, wenn es erlaubt ist, ist es erlaubt. Vielleicht wird da irgendwann mal eine Regeländerung in Kraft treten, dass man sagt, okay, du darfst irgendwie nur bis zu 10 Minuten im Spiel oder 5 Minuten im Spiel Flying einsetzen. Aber es wird in der Regel von Mannschaften genutzt, die zurückliegen. Es wird auch schon mal von Mannschaften genutzt, die einfach ein bisschen Zeit von der Uhr spielen wollen, damit der Gegner einfach nicht im Ballbesitz kommt. Aber du gehst natürlich auch mal ein gewisses Risiko ein mit dem Flying beim schnellen Ballverlust, wenn du nicht präzise und strukturiert dieses Flying spielst und einen Ballverlust generierst, dann fällt auch mal schnell ein Empty-Net-Goal. Ich denke gerade noch an das Endspiel Deutsche Meisterschaft im letzten Jahr. Hohenstein-Ernsthal hat das Ding nur gewonnen, weil sie nachher auf Flying gesetzt haben. Sonst hätten sie das Ruder nicht mehr rumgerissen. Und das war schon auch, in dem Fall muss ich sagen, sehr spektakulär. Also es hat ein Für, es hat ein Wider, es ist erlaubt, insofern ist es legitim.
Halten wir es mal so fest und gucken wir zum Spiel des neuen Tabellenführers. Die Panthers aus Köln nämlich, die traten zum Derby gegen Fortuna Düsseldorf an. Zu Hause in Köln und da hatten sie erstmal einen Rückschlag hinzunehmen, aber den steckten sie weg und gewannen am Ende 4:1. Christoph Ruschenpöhler hat für uns das Spiel zusammengefasst.
Es war ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, in dem wir nach etwa 15 Minuten mit etwas Glück durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung gegangen sind. Gerade in so einem engen Spiel extrem wichtig, das erste Tor zu erzielen. Vorher blieben schon einige Chancen auf beiden Seiten ungenutzt. Anschließend in den 5 Minuten vor der Halbzeit konnten wir das 2:0 und 3:0 nachlegen und somit letztendlich für eine Vorentscheidung sorgen. Das war die entscheidende Phase im Spiel. Trotzdem konnten wir im zweiten Durchgang das Spiel nicht vollends in den Griff bekommen, müssen durch einen Abspielfehler im Aufbau das 1:3 hinnehmen und letztlich bis zur letzten Minute warten, bis Hoffmanns mit dem 4:1 die endgültige Entscheidung herbeiführte. Spielerisch sicherlich nicht das beste Spiel der Saison von uns, aber wir haben gegen körperlich starke Düsseldorfer dagegen gehalten und hatten somit das bessere Ende für uns.
Ja, die Panthers, Heinz-Peter, jetzt nach diesem 4:1 mit 28 Punkten vorne, der Vorsprung auf Sennestadt 3 Punkte. Lässt sich sehen aus Sicht der Kölner.
Ja, kann man mit klarkommen, denke ich auch. Wenn man mal guckt, es gab ja mal so eine kleine Mini-Krise im Herbst bei den Kölnern. Da verlor man zu Hause gegen Sennestadt 0:2. Übrigens auch ein Empty-Net-Goal, was die Sennestädter da schossen. Da haben die Kölner auch zum Schluss mit Flying gespielt. Wir sind permanent beim Thema Flying, weil es eben auch ein häufig eingesetztes Mittel ist. Wollten unbedingt noch das 1:1, haben aber das 0:2 kassiert. Dann gab es bei den Holzpfosten aus Schwerte, die sich übrigens gerade ja auch zum Flying geäußert haben, nochmal 0:0. Und seitdem haben die Kölner 54:7 Tore erzielt und alle 5 Spiele danach gewonnen. Und der Lohn dafür, und ja, in dem Fall muss man auch sagen, der gerechte Lohn, ist die Tabellenführung. Und ja, und das haben sie eben auch in diesem Spiel manifestiert. Es war ein enges Ding gegen die Fortuna, die hat sich gewehrt. Hoffmanns hat, wie gerade Christoph Ruschenpöhler sagt, in der 40. Minute erst den Deckel drauf gemacht. Jetzt geht's für viele Spieler der Futsal Panthers Köln zum DFB. Und danach kommt, ich glaube, dann fahren sie nach Münster zum UFC, dann haben sie den PCF zu Hause und dann gibt's ja das Spiel aller Spiele, möchte ich fast so salopp sagen. Dann spielen sie auf jeden Fall beim MCH auswärts. Ja, und da haben sie eine Rechnung offen, da haben sie vielleicht auch ein kleines Trauma mittlerweile. Man muss sehen, wie sich die Situation bis dahin auch für den MCH entwickelt. Jedenfalls sind sie aktuell in einer angenehmen Position, was die Tabelle in der Futsal-Liga West angeht. Und die Düsseldorfer, die haben ein achtbares Ergebnis erzielt. Man sagt mal schnell Bonusspiel oder man sagt Training unter Wettkampfbedingungen. Das war's in diesem Fall für die Düsseldorfer. Das meine ich aber überhaupt nicht negativ, sondern ich meine es positiv. Man ist sicherlich nicht nach Köln gefahren und hat sich gedacht, oh, heute nehmen wir mal 3 Punkte mit. Natürlich möchte man jedes Spiel gewinnen und möchte auch mal auch was mitnehmen. Aber wenn man mal die Vorzeichen betrachtete, dann war schon klar, sie sind Außenseiter in Köln und alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung. So ist es dann auch gekommen. Aber trotz allem haben sie ja unter Wettkampfbedingungen einfach vielleicht auch ein paar Dinge ausprobieren können, haben sich positiv aus der Affäre gezogen und sie können auch im Februar die Klasse zu Hause klar machen, dann kommen nämlich die Bonner und dann kommen die Münsteraner und wenn sie da 6 Punkte holen, dann sind sie in jedem Fall durch und können für die kommende Saison planen und da haben die Düsseldorfer ja bekanntlich auch große Ziele.
Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich weiter verfolgen, aber auch während der Länderspielpause, während der WM-Qualifikation natürlich für euch da sein hier am Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. Abonniert am besten unseren Futsal- bzw. Sportplatz-Feed, dann seid ihr immer bestens informiert, immer aktuell mit den neuesten Podcasts zum Thema in eurem Podcatcher versorgt und kriegt natürlich darüber hinaus noch eine ganze weitere Menge an Sportereignissen und Sportanalysen mit hier auf meinsportpodcast.de. Ich sage vielen Dank an Heinz-Peter Effing für den Futsal-Dienstag heute.
Danke, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportpodcast.de.